Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Jo, und damit wäre das Thema bzw. der Inhalt dieses Podcasts ja eigentlich schon halbwegs umrissen. Ein paar Worte würde ich vorweg aber trotzdem noch gerne loswerden. Kurz zu mir. Mein Name ist Oliver Plöger. Ich wohne in Köln und bin seit circa 2002, 2003 als freier Journalist unterwegs. Ich habe viele, viele Interviews geführt mit Musikern, Künstlern, Sportlern etc. Ich habe Dokumentationen im In- und Ausland gedreht und war dabei mal hinter, aber auch mal vor der Kamera. Viel wichtiger aber, insbesondere was diesen Podcast angeht, ich habe Mitte, Ende der 90er Jahre angefangen, mich selbst tätowieren zu lassen. Ich habe inzwischen Arbeiten von knapp 40 Tätowierern aus dem In- und Ausland gesammelt. Ich habe zudem auch mal einige Ausstellungen mit Tätowierern organisiert und kuratiert und war auch 3 Jahre lang mal sowas wie eine Art Shopguy in einem Laden. In diesem Podcast geht es mir vor allem darum, den Werdegang, die Entwicklung und die ganz persönlichen und subjektiven Eindrücke eines jeweiligen Tätowierers in Erfahrung zu bringen. Warum machst du das überhaupt? Warum arbeitest du genau in dem Stil, in dem du arbeitest? Wie und warum haben sich deine Arbeiten weiterentwickelt? Was nervt dich am Tätowieren? Was ist das Geile am Tätowieren? Welche Rolle spielt Social Media? Und was für ein Privatleben hat man eigentlich, wenn man immer nur an die nächste Tätowierung denkt? Um all das und wahrscheinlich noch viel mehr geht es in diesem Podcast. Und jetzt viel Spaß und eine gute Zeit mit meinem heutigen Gast.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Ich bin heute zu Gast in Aachen und zwar auf der Kaiserstadt Tattoo Expo 2022. Und das allererste Mal vor Publikum. Ich freue mich sehr. Schön, dass ihr da seid. Geil! Fuck! Ich hoffe, meine Gäste sehen es mir nach. Ich muss so ein bisschen selbstreferenziell werden, schwieriges Wort. Und zwar bin ich ja mit meinem Podcast vor ziemlich genau 2,5 Jahren gestartet auf der letzten Kaiserstadt Tattoo Expo. Und da dachte ich so, komm Plöger, bind dir mal nicht so einen Riesenstein ans Bein, mach das mal ein Jahr und dann guckst du mal bis zur nächsten Kaiserstadt. Ja, und dann kam die fucking Pandemie, aber ich habe es bisher durchgezogen, 2,5 Jahre. Und ich freue mich sehr, dass ich hier nicht alleine sitzen muss, sondern 2 ganz tolle Gäste habe. Und das ist zum einmal die fantastische Jani Rose. Applaus!
Vielen Dank.
Gerne.
Danke, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Schön, dass du da bist. Und hier vorne auf der linken Seite der Bühne der nicht minder fantastischere Pino Cafaro. Ich glaube, der Elefant steht im Raum. Convention, 1. Tag. Ihr habt den gestrigen Abend verlebt. Und wie geht es euch?
Nicht gut.
Pino hat 17 Caipirinha getrunken, war relativ früh im Bett, aber der letzte war schlecht, ne?
Genau.
Ja. Der Klassiker.
Ja, ich bin in die Falle getappt, tatsächlich. Irgendwie. Also ich trinke sonst nicht so viel Alkohol und gestern hat es mich dann gerissen. Und ich habe tatsächlich auch Übelkeit. Und ich habe mir noch überlegt, wenn ich da sitze, und jetzt stell dir mal vor, was mache ich denn dann?
Ja.
Also, und das Mikro und so geht man dann.
Ja, ja. Wenn man brechen geht, dann kriegt man das auch mit.
Nee, aber ich habe das im Griff. Es geht mir auch einigermaßen gut wieder.
War das so wie ich am Donnerstag, so Prinzip junger Hund? Ich habe nach ganz langer Zeit mal wieder Leute gesehen, mit denen ich immer nur per Mail oder so auf Instagram Kontakt hatte und dann so, geil, du bist auch da, lass einen anstoßen. War das so dieses Prinzip?
Also in der Art wahrscheinlich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ne?
Ah ja, legitim. Ne?
Man bleibt irgendwie kleben, ne? Und dann ist es irgendwann zu spät und ja. Man ist wieder überrascht, ne? Obwohl man ja weiß, wie es läuft. Ja. Aber es geht. Ich bin relativ fit. Nicht ganz so energetisch,
ja.
Aber fit.
Wie ist das denn so in dem Zustand zu arbeiten? Du tätowierst ja hier auch.
Nein.
Ach so. Gut.
Nein, ich habe heute keine Termine. Mhm. Und das ist dann nicht so ein Riesenproblem. Aber wir hatten ja die Verabredung hier.
Genau, richtig, ja.
Und es fällt einem unter Umständen dann tatsächlich leichter, ein kleines Tattoo zu machen, als auf einer Bühne zu sitzen und was zu erzählen.
Ja. Jani, wie geht's dir?
Deshalb habe ich gestern nicht getrunken.
Gar nichts?
Genau deshalb. Ja, so 5 Bier, ne? Über den Tag verteilt. Also nichts.
Ja. Du arbeitest auch heute? Hast du schon gearbeitet?
Ich habe schon gearbeitet, ja.
Ja. Wie war das für dich? Also ich meine, du hast schon auf Conventions gearbeitet, klar, aber jetzt nach so langer Zeit mal wieder und die Leute um dich rum, ist das so viel zu viel Input oder wie fühlt sich das an?
Schon, und es ist halt auch Aachen, ne? Also das ist.
Was heißt das?
Ja, es ist schon immer eine andere Hausnummer.
Du bist dieses Jahr erste Mal dabei, ne?
Ja, genau.
Okay.
Da ist man schon immer ein bisschen extra aufgeregt.
Warum?
Weil es schon ein besonderes Ding ist, ne? Also man wird ja auch eingeladen und da hat man schon so ein bisschen mehr Leistungsdruck. Genau, den man sich halt hauptsächlich selber macht, aber
ja. Ja, es ist einfach ein killer Line-Up so, dass man nicht rumreden. Ist das Beste so, ne? Ja. Hast du Sachen vorbereitet oder so Walk-Ups, wie man so schön sagt?
Genau, ich habe gestern meinen Kunden habe ich mitgebracht, den kannte ich auch schon vorher, dann ist man so ein bisschen entspannter und genau, für heute und morgen dann Wannadoos und genau.
Habt ihr hier schon irgendwo eine Tätowierung rumlaufen sehen, wo ihr gedacht hattet, so, boah, die ist geil, die haut mich gerade um? Hast du irgendwas Geiles gesehen, Pino?
Ja.
Was denn?
Keine
Ahnung. Meine eigenen Sachen, ne?
Nein, aber ich meine, wenn man rumläuft, dann ja nicht mit so einer analytischen Kappe, ne?
Ja.
Und dann, man nimmt halt sehr viel wahr und natürlich ist man dann und wann auch wirklich beeindruckt irgendwie von Sachen, die man sieht, ne? Also von Sachen, die rumlaufen oder man bleibt kurz stehen und jemand ist am Arbeiten. Mhm. Ich finde, die Arbeiten der anderen sehen ohnehin immer schöner aus als die eigenen. Mhm. Die Maschinen der anderen hören sich immer besser an als die eigenen.
Na? Die können auch mehr Caipirinha trinken als man selbst.
Ne? Aber ja, das ist nichts Bewusstes. Ne?
Ja.
Und deswegen kann man hinterher vielleicht auch gar nicht sagen, was denn jetzt so beeindruckend war. Ne?
Okay.
Aber wenn man hinterher
so ein Wust an Infos.
Ja, genau. Aber das ist dann eine Facette der Inspiration. Mhm. Ne? Mhm. Würde ich sagen.
Ja.
Stimme ich zu. Also,
ja.
Meine Kollegin hat gestern was sehr Schönes gemacht.
Die sagt ja, oder?
Genau. Ja. Aber sonst muss ich sagen, hatte ich auch so ein bisschen Scheu.
Ja, was hat sie denn gesagt?
Was sehr Schönes gemacht. Eine sehr
schöne
Tätowierung, ja.
Die Cobra mit
genau.
So einem, fand ich auch
Panzerkopf,
mega.
Ja. Sehr geil.
Mein Freund Christian hat zwar beim Frühstück gefragt, so. Verstehe ich nicht. gesagt, verstehen, nicht zu verstehen.
War das aber. Wieso, was war mit der Cobra?
Die hat einen Pantherkopf, oder?
Ja. Ja.
Aber warte mal, wenn eine Kobra
ja.
einen Pantherkopf hat.
Ist es dann noch eine Kobra?
Nee, aber woran sieht man dann, dass es eine Kobra war und keine Schlange? Hat die dann so Lappen gehabt an der Seite?
Ja.
Das ist ja krank.
Team Christian, der Pino, ja? Ich merke schon hier. Ja, okay.
Cool.
Würdest du Sonnenmotiv machen, Pino? Oder willst du sagen?
Ein Sonnenmotiv?
So ein Motiv. Danke.
Was heißt denn das, ob ich das machen würde?
Wenn ein Kunde zu dir kommen würde und sagen so, ich will eine Kobra mit einem Pantherkopf, würdest du sagen so,
nein, also
nein, ich mache eine Kobra? Oder
ja, nicht? Ich würde nein sagen, aber nicht, weil ich das doof finde oder weil ich denke...
Kein Strang.
Ne, also ich mache halt eine ganz bestimmte Form von Tätowierung und dem habe ich mich auch schon ein bisschen verschrieben, steckt da sehr viel Energie rein. Und deshalb gibt es ja auch Leute, die so etwas machen. Und ich verweise dann ja auch gern an Kollegen, die beispielsweise Dinge machen, die ich nicht mache, weil ich ja auch nicht alles machen kann. Ne? Und weil es eben so ist, gibt es Menschen, die sowas machen. Und
ja.
Sie werden weiterverwiesen, die Kunden.
Ja, ne? Ja. Der Grund ist, also ich habe mir so ein bisschen so ein übergeordnetes Thema überlegt, warum ich anhand euch als meine Gäste ausgewählt habe. Und zwar ist es, dass ihr euch beide so ein bisschen dem der japanischen, der asiatischen Tätowierung verschrieben habt, die aber gänzlich anders interpretiert und umsetzt. Ganz fiese Frage an Janni, aber da musst du jetzt durch. Wie findest du Pinos Arbeiten?
Wundervoll.
Ja, klar.
Warum?
Weil es ist halt wirklich sehr, also so wie ich das erkennen kann, sehr traditionell. Was ich sehr bewundere, weil ich weiß, dass es da viele Regeln gibt, vieles, was man nicht macht oder wonach man sich richten muss. Und da habe ich sehr großen Respekt vor. Mhm. Davon abgesehen, dass sie wunderschön sind.
Mhm. Oh. Hast du diese schon auch viele Sachen live gesehen oder jetzt hier mal?
Nee,
oder tatsächlich
auch live?
Nur am Screen?
Nee, ja. Auch live. Also ja. Mein Ex-Partner ist auch von Pino tätowiert.
Ah, okay.
Und auch sehr großflächig und das war schon sehr beeindruckend.
Obwohl seine sind nicht so cool geworden.
Ja, hätte ich auch nicht also gemacht.
Dankeschön. Nee, aber er ist auch ein Spur älter, kann man sagen, er hält sich gut dafür.
Wie alt ist das?
Keine Ahnung, wie alt ist er?
Er oder das Tattoo?
Ian. Wie alt ist Ian?
Um die 50, glaube ich.
Ja. Er hat sich gut gehalten, aber irgendwie...
Aber wie alt sind die Tattoos?
Ne, die sind die letzten 4, 5 Jahre.
Ja, genau.
Ah, okay.
Ja.
Und damit bist du jetzt schon nicht mehr so zufrieden?
Doch, doch. Aber
es lag ja an der Haut.
Die einen sagen so.
Nee, aber ich habe genau auch schon Sachen
lassen. Ja, er ist gerade in Australien, deswegen kann man das sagen. Ja,
ja. Weit weg.
Ja.
Und er kriegt viel Sonne ab und dann sehen die ja noch beschissen aus hinterher.
Ja.
So, umgekehrte Frage, selbstverständlich. Wie findest du denn Jannis Arbeit?
Ja, ich kenne ihre Arbeit. Ich habe sie mir auch angeschaut. Super. Ja? Also ich meine, okay, was soll man auch anderes sagen? Und worauf zielst du hinaus? Ne? Also stell dir mal vor.
Ne? Nein, du könntest nicht ja sagen, mir
gefällt. Nee, ich finde die gut. Ich finde die wirklich richtig gut.
Warst du überrascht, als du die zum ersten Mal gesehen hast? Weil es ist wirklich ein ganz anderer.
Nein, das ist das, was ich erwarte, irgendwie, wenn ich mir Tätowierungen anschaue. Das ist das Mindeste. Ja, also warum sollte man sich beschissene Tätowierungen angucken?
Ja.
Na? Also wenn jemand sehr gute Tätowierungen macht, dann ist das genau das, was ich erwarte und was, was sein muss. Na? Und sie arbeitet mega sauber und tätowiert wirklich extrem schön. Und,
hat dich so das denn auch überrascht? Weil ich habe asiatisch, japanisch, so wie du das machst. Man sieht da tatsächlich auch noch so ein bisschen Einflüsse von deinem Neo-Traditional-Einfluss, den du vorher ja hattest, da drin. Findest du das auch für dich dann spannend zu sehen, dass man das auch so interpretieren kann?
Das weiß ich ja.
Mhm. Ja. Okay.
Also mir ist das bewusst. Ne? Und also die japanische Ikonografie, also gerade im Tätowieren, existiert ja schon sehr lange und inspiriert ja auch so viele Leute, wie andere Tattoo-Ikonografien halt auch. Hm. Sie werden aufgegriffen und reinterpretiert. Sie verändern sich auch. Ja, und dann entstehen Dinge, die dort entspringen, sich aber weiterentwickeln in anderen Stilen. Das ist das, was zum Beispiel irgendwie in deiner Arbeit passiert. Also man sieht die Affinität dazu, man sieht die Inspirationsquelle und dann sieht man die Interpretation. Ne? Und das ist gutes Tätowieren.
Ja. Du hast lange Zeit, glaube ich, warst du, ich würde es jetzt einfach mal als guter Allround-Tätowierer, also du hast viele verschiedene Stilistiken angeboten, aber gab es ein spezielles Einschnitt, oder einen Moment, wo du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt auf diese japanische Geschichte drauf und konzentriere mich nur noch darauf tatsächlich.
Ja, das ist schon relativ lange her. Mhm.
15 Jahre? Länger?
Ja.
Ja, sowas.
Also ich tätowiere länger.
Ja, genau.
Seit 25 circa.
Ja.
Ja, aber das waren wahrscheinlich, das war die erste Reise nach Japan dann. Also ich habe mich immer schon dafür interessiert. Aber ich habe es nicht wirklich gesehen. Also ich wusste, ja, japanische Tätowierung. So.
Gibt's, aber...
Nee, ich dachte auch, ich wüsste, was das so ist. Und, aber ich hatte mich ja nie wirklich tiefer damit beschäftigt. Und es ist einfach ein Interesse entstanden. Und dann habe ich halt begonnen, dem Interesse nachzugehen. Und es haben sich immer mehr Türchen geöffnet. Und ich bin immer tiefer in den Kaninchenbau. Und da sitze ich halt immer noch. Ne? Es hat immer noch Potenzial, mich wirklich zu interessieren.
Ist das so ein klassisches Büchse der Pandora-Ding? Je mehr du weißt, desto weniger weißt du nicht? Weil wieder neue Türen aufgehen und dann so, okay, da geht's nochmal.
Naja, als Pandora ja aufgrund ihrer unzähmbaren Neugier die Büchse, die aber in der griechischen Übersetzung eigentlich eine Amphore war,
Eieiei,
Deep Talk hier. Ja, es ist tatsächlich.
Auf sowas habe ich gehofft.
Wenn diesen Einerschlau rüberkommt. Ich bin da raus.
Und das Elend und der Tod und die Pestilenz über die Menschen kam, schloss Pandora ja die Büchse ganz, ganz fix und schielte dann hinein. Und was in der Ecke kauerte als letztes, war die Hoffnung. Ne? Mhm. Insofern.
Besteht diese Hoffnung auch?
Die Hoffnung besteht.
Und stirbt zuletzt.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt nur etwas über die Sterblichkeit der Hoffnung aus. Ne? Sie krepiert ja trotzdem. Ne? Nur weil sie zuletzt stirbt. Ne? Wir beide sterben und du zuletzt. Freust du dich dann darüber? Also weißt du, wie ich meine?
Mhm. Ja. Erster Verlierer so, ne?
Ja, also sterben tut das Ding ja irgendwie trotzdem, die Hoffnung. Ne?
Ja. Ja. Was kann eine japanische Tätowierung, was sämtliche anderen Tattoo-Stile nicht erfüllen können?
Was kann die japanische Tätowierung dir?
Ich würde sagen Komposition und...
Ja, also Gott. Ich weiß ja gar nicht, ob die japanische Tätowierung diesen Anspruch hätte, ne? Ins Rennen zu gehen und sich zu messen. Sie hat eigentlich einen Zweck. Also die Tätowierung in Japan entsteht und wird dann auch über die Jahre so praktiziert, dass sie tatsächlich den ganzen Körper als Konzept
bedeckt.
Mhm. Ja, also in Japan, wenn man jetzt traditionell den Ansatz sieht, lässt man sich nicht tätowieren, sondern tätowieren. Ne? Mhm. Das hat eine ganz bestimmte Kraft. Das hat wirklich eine ganz bestimmte Form der Power. Es ist sehr archaisch, es ist sehr kompromisslos. Vielleicht vergleichbar eher mit vielen mit tribalen Stilen, ne, die im pazifischen Raum tätowiert werden.
Großflächig schwarz,
Körper angepasst. Wo es auch nicht darum geht, fancy auszusehen oder gut auszusehen, sondern wo es darum geht, abschreckend zu wirken. Die Tätowierung ist wie bei einem Giftfrosch die Färbung.
Abschreckend.
Ne? Ja. Deshalb entstehen ja diese Tätowierungen. Heute übersetzen wir das halt ein bisschen anders. Ne? Wir versuchen nicht, unser Gegenüber in die Schranken zu weisen durch unser Äußeres. Aber das war halt der Grund der Tätowierung. Ne? Okay. Von daher ist sie eigentlich vom Ideal etwas deplatziert in der heutigen Zeit, existiert aber nach wie vor und wird weitergetragen als Konzept mit einer eigenen Form der Schönheit, die sich nicht jedem erschließt. Nee. Ne? Die Bildsprache ist recht speziell. Aber ich denke, das können andere Tätowierungen auch. Ne?
Okay.
Weil wie kraftvoll, wie schön, wie harmonisch eine Tätowierung ist, liegt ja immer am Betrachter der Tätowierung. Ne? Also ich denke durchaus, dass man mit anderen Formen der Tätowierung ähnliche Emotionen.
Ich finde, das liegt auch am Körper des Trägers. Nicht alle Tätowierungen funktionieren auf allen Körperformen oder
ich würde sagen,
Ausführungen oder so.
Ich würde auch sagen, doch.
Ja. Janni, was hat dich bewogen, so ein bisschen in dieses Feld reinzugehen? Weil Neo-Traditional ist schon eine komplett andere Baustelle, ne? Müssen wir nicht drum rumreden.
Ja, also wie der Pino auch gesagt hat, ich finde die japanischen Sachen, die sind sehr kraftvoll. Also da ist ganz viel Power hinter. Mhm. Es gibt ja auch ganz viele tolle Geschichten dazu, die ich super, super spannend fand. Ich glaube, damit hat es angefangen, dass ich die Storys super spannend fand über die ganzen Geister und was es da alles gibt. Und beim Neo-Traditional, also man sieht sich ja auch satt an Sachen.
Okay, ja.
Und ich fand.
Warst ein bisschen satt von deiner eigenen Arbeit.
Ja, absolut. Ja. Und ich fand die Challenge, finde ich halt auch jedes Mal wieder gut, weil, wie gesagt, ich weiß halt, dass man viele Sachen da so nicht kombiniert. Und es macht mir einfach Spaß, da auch mich selber so ein bisschen herauszufordern.
Das ist ja ein sehr weites Feld. Wie bildest du dich da? Kaufst du wie eine verrückte Bücher? Fragst du Leute, die japanisch tätowieren? Das ist ja ein ganzer Wust, der da auf einen, über einen hereinbricht. Ja,
auch, aber viel Bücher. Wirklich. Ja. Also genau, ich meine, es gibt ja auch sowas wie Google, da kann man auch ganz viel in Erfahrung bringen.
Ja.
Was
würdest du sagen, Pino, sind so die drei wichtigsten Bücher über japanische Tätowierung, die man kennen sollte?
Keine Ahnung.
Es gibt so viele.
Gibt's so viele?
Nee, weil was sollte dir denn dieses Buch denn sagen, dass es dann so wichtig wäre? Ne?
Naja, welche Motive zum Beispiel nicht miteinander kombiniert werden? Welche Arten von Blüten oder so?
Es gibt keine Bücher darüber.
Nee. Bitte?
Es gibt keine Bücher darüber.
Darüber nicht, ne?
Nee. Es gibt das Gespräch habe ich gelegentlich mal, ne? Dass jemand sagt, ja, dann sag mir doch mal ein Buch. Mhm. Ja, gibt's aber nicht. Ne? Also, das ist halt das Problem. Ne? Also wenn man...
Das ist aber auch das Schöne daran, finde ich, dass man so ein bisschen selber...
Es gibt auch schöne Probleme. Ja. Na, aber das ist halt die Herausforderung, die sich einem aber auch nur stellt, finde ich, wenn man sich vornimmt, seine Arbeit zu labeln. Ne?
Ja.
Also wenn du aus Gründen kommst und sagst, hallo, ich mache traditionelle Arbeiten. Wenn du das sagst, dann
gehst du eine Verpflichtung an.
Du bist im Zugzwang, es dann eigentlich auch machen zu müssen. Ne? Also damit du einfach nicht in Belanglosigkeit irgendwie dümpelst, musst du schon deine Arbeit dann untermauern durch viel Recherche.
Ne? Würdest du deine eigenen Arbeiten als traditionell
bezeichnen?
Ja. Ja, okay. Das heißt, du sagst dem Kunden auch ganz konkret, das mache ich nicht mit dem kombiniert, weil das macht keinen Sinn.
Naja, ich versuche es jetzt anders zu formulieren. Also oft ist es ja auch so, dass diese Situation entsteht eigentlich eher selten, weil die Leute kommen ja auf einen vielleicht auch zu, weil sie ja Arbeiten kennen.
Ja, okay. Ja.
Und dann kann man ja vieles tatsächlich erörtern. Also ich finde halt irgendwie eine Unterhaltung, ein aufklärerisches Gespräch, lange bevor man tätowiert, aber es gilt halt auch für alle Tätowierungen, fördert halt das Verständnis. Ne? Und wenn es das nicht tut, hat man immer noch die Möglichkeit zu sagen, wir kommen nicht zusammen. Ne? Also mir ist es schon sehr wichtig irgendwie, also ich sage nicht, das mache ich nicht, sondern erkläre einfach, dass ich, da ich mich selbst limitiere durch, durch die traditionelle Umsetzung der Tätowierung, dass es halt gewisse Kompositionen, Form der Farbgebung oder das Benutzen von Mustern in bestimmten Kombinationen, dass ich das aus diesem und diesem im Grund nicht mache. Ne, weil ich halt mich tatsächlich an diesen roten Faden halte. Und es funktioniert eigentlich meistens.
Ja.
Ne? Wenn man dann eine Alternative hat, die man vorschlagen kann, dann geht das schon.
Ja, nee, der Pino ist da natürlich schon viel mehr im Thema, als du es sein kannst, logisch.
Absolut.
Wenn jetzt ein Kunde zu dir kommt und sagt, ich hätte gern einen Drachen und dann hätte ich die Blüten und das Wasser und dann nochmal andere Blüten oder so, bist du da jetzt mittlerweile schon so safe, dass du sagen kannst, es ist irgendwie keine gute Idee. Und dann sagt der Kunde, warum? Und dann sagst du, keine Ahnung.
Nee, versuche ich schon, definitiv. Also ich bin da dann auch so ehrlich zu den Kunden, dass ich sage, naja, wenn man das jetzt traditionell machen würde, würde man das und das nicht machen.
Ja. Also du bist dir in deinem Basiswissen schon so relativ safe, dass du schon viele... Also,
ja. Das würde ich den Leuten auf jeden Fall sagen.
Also, ja. Seit wann beschäftigst du dich denn mit denen? Seit 2 Jahren, 3 Jahren? Oder hast du dich schon mehr damit beschäftigt, bevor man es quasi gesehen hat? An
also dadurch, dass der vorher erwähnte Ex-Partner auch vom Pino tätowiert wurde, der war auch so ein bisschen mit dem japanischen Stil unterwegs, sage ich mal, habe ich halt viel schon gesehen.
Der selber Tätowierer, oder?
Ja.
Ja, okay. Ja.
Viel habe ich aber gar nicht verstanden. Also ich habe das gar, ich konnte die Schönheit in diesen Motiven nicht sehen. Das hat relativ lange gedauert.
Was konntest du daran nicht sehen? War dir das simpel auch oftmals?
Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Viele Sachen sind ja dann sehr mit einer Farbfläche und sehr dicke Linien. Und da habe ich einfach ein bisschen dran habe ich gebraucht, bis ich mich dran gewöhnt habe.
Weil du wahrscheinlich in den Tätowierungen, die du damals noch gemacht hast, all das nicht machen würdest.
Nein, das waren kleine süße Blümchen und kleine, das war ganz anders. Und aber je öfter ich diese Sachen gesehen habe, desto schöner fand ich es. Und halt wirklich auch diese Power, die dahinter steckt.
Ja.
Und dann einfach immer zugehört, wenn sich Leute darüber unterhalten haben, wie macht man was. Und dann viel gucken, viel einfach, Bücher und Bilder. Und dann habe ich da irgendwann... glaube ich, mehr so ein Auge führen.
Also wobei ich finde, wenn man die japanische Tätowierung interpretiert, also wenn es dann zum Beispiel neo-traditional wird, also um einfach nur mal ein Label zu
machen,
also man muss die Kinder ja irgendwie...
Irgendwie müssen wir darüber reden.
Da hat man, finde ich, Freiheiten, die man sich auch nehmen sollte und die auch vollkommen legitim sind. Ja? Mhm. Also so sehr ich beispielsweise Komposition A in einer traditionellen Tätowierung nicht sehe, finde ich sie durchaus angenehm in einer neotraditionellen Version und super legitimes zu machen. Ja? Also es gibt halt so klassische Wünsche, die Kunden manchmal haben, was zum Beispiel ein Sleeve angeht. Und die wollen dann einen Samurai und eine Hanya und dann am besten noch Peonien dazu oder so. Und das sind zwei japanische Motive. Das ist aber keine japanische Komposition. Mhm. Das gibt es nicht.
Es gibt das als Geschichte nicht?
Nein, das gibt es als Komposition nicht.
Okay. Ne? Aber du könntest es ja neu komponieren. Aber dann wäre es nicht mehr traditionell.
Nein, es geht nicht darum, dass ich es nicht mache, weil es noch nie gemacht wurde. Es wurde noch nie gemacht, weil es einen Sinn hat.
Beziehungsweise keinen Sinn.
Ne? Ja, genau. Also in einer traditionellen Komposition würde ich es nicht machen. Mhm. Und wenn ich es aber sehe, wenn es gemacht wird, wenn es jemand macht, der wirklich gut tätowiert und eine tolle neotraditionelle Version davon macht, dann ist das ein super Tattoo. Mhm. Ja? Und deswegen sage ich auch manchmal zu meinen Kunden, die dann nach Dingen fragen, die nicht zusammenpassen und auch nicht zusammen tätowiert werden,
die Idee ist total geil. Ja? Mhm. Und es ist ja auch nicht so, dass ich es nicht mache, weil du eine scheiß Idee hattest. Mhm. Ich bin halt nur der falsche Mann dafür. Ne? Mhm. Also wie gesagt, viele Dinge, ich finde, wenn man dann neo-traditional macht,
ja.
Na, also selbst Leute wie Philipp
Löhl,
ja. Ne? Mhm. Der ja mal ohnehin, das ist ja ein anderer Planet.
Er ist woanders,
aber,
ja.
Weltlich nicht
schön mehr. Gesagt.
Ich meine, eher hart zerfunden.
Ja, ja. Und, hast du eine Tätowierung von Philipp?
Nein.
Warum nicht?
Warum soll ich denn eine Tätowierung von Philipp
haben? Weil er total. Ich habe auch keine, ja? Ja. Aber der ist doch mega geil.
Ja.
Ja, aber du hast.
Aber hat sich nicht er.
Ja? Er ist mir zu teuer und.
Schweizer, Alter! Ja, ja, ja.
Ist mir zu weit weg und der ganze Struggle und so.
Oh, ja, 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 ja. Dann kifft er auch so viel und so, ne?
Weiß ich gar nicht. Er macht
ja, ja, ich glaube schon. Ja. Ja.
Hippie, Alter.
Ja, ja. Ich glaube auch, als er den Andreas Köhn tätowiert hat, ja. Der sehr nicht so viel mit Drogen und so am Hut hat, Da wurde auch nicht gebufft. Ne?
Ja. Sagen. Na, wegen der Drogengeschichte, so, das würde mich ja gar nicht so abschrecken, muss ich sagen.
Boah.
Aber das ist ja egal.
Der einzige Grund vielleicht.
Hinzugehen.
Also um den Faden nicht zu verlieren. Ne? Also Philipp, wie gesagt, hat es erfunden. Es gibt noch andere großartige Tätowierer, die solche Formen tätowieren. Ne? Oder halt auch Dinge, die gepaart sind mit New School-Elementen. Das ist super. Und Da sollte man sich auch alle Freiheiten nehmen. Alles andere wäre total bescheuert. Ne? Tätowierung muss schön aussehen. Mhm. Muss als schön empfunden werden, muss dich glücklich machen, dir Selbstsicherheit geben. Und das ist vollkommen egal.
Ich glaube, deine letzte Tätowierung, da hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet, war, glaube ich, so ein Thorshammer.
Der Thorshammer.
Der Thorshammer.
Ja, her.
Von dem Uncle Ellen aus. Ne? Vom Uncle Ellen.
Ja. Das, ne? War ich auch überrascht.
Ja. Ja. Ja, aber das hat tatsächlich auch einen Hintergrund. Ja. Ne? Und
welchen denn?
Ja, das willst du nicht wirklich wissen.
Ist zu persönlich.
Nee.
Ja, dann sag doch.
Also.
Danke für deine Offenheit. Das
war ich mach's mal mega kurz. Ja, also wir sind hier, mein Bruder und ich und
Grüße, da ist er.
Bruder. Wir sind ja mega christlich. Also wir sind sehr christlich aufgewachsen, totalitär christlich. Unser Vater war Pastor bei den Zeugen Jehovas. Und wir sind wirklich super christlich aufgewachsen und Jesus immer im Nacken.
Ja.
Ja. Und man hat mir auch immer gesagt, ich sei nach dem Ebenbild Gottes erschaffen worden. Ja? Also Adam, ich als sein Nachfahre.
Aha.
Okay. Und ich habe halt einfach nur nie so diese Ähnlichkeit gesehen zwischen mir nicht, und oder? Diesem allwissenden, omnipotenten Wesen, das keine Mutter hat, nicht weiß,
wie
er fühlt, wenn er gezwickt wird. Also ich hab das nie kapiert. Ja? Und ich habe mich schon als junger Mensch mit der nordischen Mythologie befasst, also mit Mythologien an sich. Und da bin ich dann auf Götter getroffen, die fehlerhaft waren.
Den du dich eher identifizieren konntest.
Ja, die Angst hatten, die machtlos waren. Also Odin, der ja das Gegenteil war von allwissend, weil er ja sein rechtes Auge geben musste.
Ja.
Ja. Und ein Analphabet, weil er sich an die Weltesche hängen musste, durchbohrt mit einem
Speer,
um die Runen lesen zu können.
Ja.
Da habe ich mir gedacht, und all das tun sie, obwohl sie wissen, sie werden sterben. Ragnarök kommt und alle gehen drauf. Alle Götter gehen drauf. Sie sterben und trotz dessen streben sie weiter. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich nach einem Ebenbild erschaffen worden bin, nach dem Ebenbild Odins, was man mir physisch ja auch ansieht.
Da kommt dann am Ende
zusammen. Also, und das hat das mit dem Thorshammer, das ist eigentlich nur ein Statement gegen das Christentum.
Ja. Okay.
Ja. Rebellion.
Nee, Statement.
Feiner Unterschied.
Entschuldigung.
So, so, so. Was war deine letzte Tätowierung? Auch hier, ne? Selbe Stelle?
Nee, tatsächlich das hier von der Juma.
Ja.
Genau.
Aber davor war das ja am Kehlkopf, glaube ich, ne? Das heißt, ihr habt euch fast zeitgleich. Wann war das?
Das war im November.
Ja, okay.
Und das ist jetzt erst ein paar Wochen alt.
Ja, ja. Japanisch ist das aber auch nicht.
Nee, aber das stimmt. Das stimmt. Da war nochmal eine Ausnahme.
Ja.
Ich mag ihre Arbeiten sehr gern. Deshalb durfte. Es ist aber sehr teuflisch.
Ja.
Deshalb, ja.
Da kommt es.
Ich bin auch nicht so mit dem Christentum.
Ja. Wer schon? Sind Christen anwesend?
Sorry dafür.
Meldet sich keiner. Heidnisches Volk hier doch. Ja, sehr gut. Pino, wir waren gerade so ein bisschen bei, ich würde Philipp Löhr jetzt einfach mal als Tattoo-Ikone und Vorbild einfach mal für fast jeden Tätowierer bezeichnen. Hast du denn Arbeiten gesammelt von Leuten, wo du wirklich sagst, das sind für mich, auch vielleicht, ja, was Japanisch angeht, absolute Vorbilder oder
auf mir.
Referenzen, die du, genau, von denen du dich selber hast tätowieren lassen?
Ja, in der Tat, aber man entwickelt sich ja auch mit der Zeit. Also erstens beginnt man ja, also ich habe ja relativ jung begonnen, mich tätowieren zu lassen. Ich habe auch versucht, mich viel tätowieren zu lassen, weil ich Bock hatte, tätowiert zu sein.
Ja.
Und das war nicht unbedingt die Phase, in der man irgendwie tatsächlich reflektiert. Ne? Ich hatte halt einfach nur Bock, total bunt zu sein und tätowiert auszusehen.
War so, ne? Vor 20.
Also da hast du dann schon mal viel Mist. Platz belegt, ne?
Ja.
Und dann trifft man natürlich Leute, die einen sehr inspirieren, wie zum Beispiel der Bernd Brokhammer, der da...
Der Vater vom Nico Brokhammer, auch ein ganz toller Tätowierer. Ist der Nico auch hier? Ja, aber hier jetzt im Raum. Ja, sonst hätte er sich wohl schon gemeldet, ne? Also wenn Vater schon dahin geht, da brauche ich dann nicht auch noch, ne?
Ja, genau. Also Bernd war zum Beispiel jemand, den habe ich zu einer Zeit getroffen, in der ich wirklich auch... Hilfe gebraucht habe, weil ich viele Prozesse einfach nicht beherrscht habe.
Ja.
Und er war so großzügig und so frei, mir schon Dinge auch zu zeigen und zu erklären. Und von ihm habe ich mir dann den Rücken tätowieren
lassen. Toll. Ja, wann war das?
Das ist ein Weilchen her.
10 Jahre? 12? Ja.
Genau.
Ja.
Na? Das war so eine Verbindung zwischen meiner persönlichen Entwicklung, also wie gesagt, es hat mir mega geholfen technisch, und dann halt auch das Bekommen des Tattoos auf dem Rücken.
Ich feiere Bernds Sachen auch, du kriegst mit, dass ich das like, ne? Sehr gut, okay, das ist der authentische Plöger, also mal Glück gehabt.
Ich habe mein ganzes Team dabei.
Genau, PR-Berater und so weiter. Wen gibt's da noch außer dem Bernd?
Also ich hab dann, also der Rücken ist eigentlich so das größte Tattoo, das eigentlich immer noch nicht ganz fertig ist. also von anderen Tätowierern habe ich dann halt so kleinere Tätowierungen dann auch gesammelt. Ich selbst habe es einfach verpasst. Also ich bin wirklich der Wasserprediger, der Wein trinkt. Ne?
Oder Calperini.
Also ich bin total beschissen tätowiert. Also ich habe jetzt bis auf den coolen Rücken und da hier und da ein cooles Piece. Ich habe auch viel Scheiße halt drauf. Ne? Ich habe jetzt wirklich kein schönes Gesamtkunstwerk. Ne? Es ist halt ein Sammelsurium von Sachen der letzten 30 Jahre.
Ja.
Ich mache mir da überhaupt keine Gedanken drüber. Ne?
Und um es nochmal rund zu machen, Bernd, du hast, glaube ich, ja, somit das erste komplette Philipp Löhr Backpiece, was ich, glaube ich, je gesehen habe. Das hast du so Mitte der 90er dir abgeholt, ist das richtig?
Ja,
Ende. Ja. Okay.
Jetzt sagt er gleich, ausziehen,
ausziehen. Ich würde total gerne den Bernd so ein bisschen hier involvieren, aber er hat kein Mikro und das ist dann, glaube ich, am Ende bei der Aufnahme. Wir sprechen da später nochmal drüber. Sehe es mir bitte nach, ja. Janni, was mit deinem Buckel?
Mein Rücken ist frei.
Und wer macht den? Der Pino?
Ja.
Ja.
Okay. Gut, dass
aus der Nummer ist jetzt schwer rauszukommen, ja? Okay. Okay, Pino, wer wären denn rein theoretisch noch zwei andere Kandidaten, von denen du dir vorstellen könntest, den Rücken
zu bekommen? Was soll das denn jetzt?
Ja, wir sind kleine Tür offen.
Ich bin ein großer Fan von den Arbeiten vom Johann Swahn.
Oh ja.
Finde ich sehr, sehr schön.
Der ist da. Hast du geguckt, als er gestern gearbeitet hat?
Nee, gestern hatte ich ja Scheuklappen.
Okay.
Da habe ich ja gar nichts
gesehen. Mieser Charakter.
Ja, okay.
Schwede, ne?
Ja, so, das ist so ein erster Eindrucksmensch. Das ist ganz nett und so, aber wenn du den...
Ist auch so ein Brocken, ne?
Ja, das ist auch irgendwie...
Dann gehe ich da auch nicht mehr vorbei.
Will ich nicht hingehen.
Nee, der hat einen Sleeve weitergemacht. Das andere war schon fertig, schwarz-grau. Sehr, sehr, sehr schön. Hattest du das gesehen gestern?
Ja, lang, ja.
Ja.
Ja, klar.
Ja.
Einen dritten noch.
Der Mick. Wäre natürlich Premium, ne?
Ja. Hast du was von Mick?
Ich? Ja. Nein. Natürlich nicht. Nein, ey, Spaß beiseite. Also Mick, absolut. Also wenn du das wirklich machen würdest, mach das irgendwie. Dann bin ich halt, da bin ich wirklich verzichten. Nee, das ist wirklich geil. Also Mix, das ist wirklich, also man kauft sich einen Jaguar E-Type, wenn man sich ein Backpiece von Mick machen lässt. Also da kannst du mal gar nichts falsch
machen. Genau, das ist einfach schon ein Klassiker so, ja.
Ich habe einmal was live gesehen und das hat mich auch so geflasht.
Mick ist das war der Oberschild. Wahnsinn. Ich habe es gestern Abend live gesehen. Ich war irgendwann halbnackt mit dem Marode. Der hat ja ein Backpiece und das Bein. Und dann waren wir im Hotelzimmer vor Mick. Und ich habe mit Marode gestern einen Podcast gemacht. Dann habe ich gesagt, so jetzt alle mal Spendierhosen runter alle. Und irgendwann saßen wir da beide in Unterhosen. Das war schon,
Der wollte privat, die Privatsitzung haben.
Ja, weißt du Bescheid, ne?
Ich habe jetzt überhaupt nicht zugehört, aber das ist
egal.
Das war schon homoerotisch, das war schon so. Ne?
Was nicht verkehrt ist.
Nein, nein. Gewissen Alter ist einem eh nichts mehr peinlich. Ne?
Freue ich mich drauf.
Worauf? Worauf auf dem Podcast jetzt? Oder?
Das natürlich auch.
Ja, okay, gut. Mick, Pino, Kollaboration, das wäre doch mal, das würde, glaube ich, nicht funktionieren, oder? Weil er komplett anders arbeitet als du.
Ne? Nein, aber was soll man da kollaborieren?
Ja, eben.
Das ist ja wie, lass uns zusammen was kochen. Ey, ich hasse dich.
Pino ist, kochst alleine.
Ich will nicht zusammen kochen, ich will kochen.
Ja.
Oder du kochst.
Ja. Thor kocht.
So, und dieses Collaboration-Ding ist total cool und so, aber ich meine, es ist ein Backpiece, wenn das einer macht, dann reicht das.
Ja.
Wer möchte denn von zwei Leuten?
Ich fand tatsächlich auch Philipp Löhr hat mit diversen Leuten Kollaborationen ganz Rücken gemacht. Ich dachte immer so, warum hat sich Philipp alleine gemacht?
Ja.
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 So.
Echt jetzt?
Echt mal, ey. endlich sagt's mal einer, ne? Pino, nach 25 Jahren tätowieren, wie lange arbeitest du jetzt schon? 25 Jahre?
Ja, so.
Hast du 25. Jubiläum gefeiert? Kommt das noch? Oder hast du es nicht so wirklich auf dem
Schirm? Nee, ich habe mich, ich sage immer, ich tätowiere seit 25 Jahren, aber stimmt gar nicht. Weil ich habe nämlich letztens festgestellt, und das ist tatsächlich ein paar Monate her, dass es so um die 24 sind. Jetzt habe ich aber immer gesagt, ich tätowiere seit 25 Jahren. Also ziehe ich das einfach durch und warte,
bis, einer
bis
merkt.
Es dann voll ist.
Ja,
das ist so ähnlich wie wenn du, weißt du, wenn du 8 bist, dann sagst du auch immer, ey, ich bin 8,5. Mhm. Ne, man lügt ja auch immer so mit dem Alter, man lügt sich immer nach vorne, bis es dann so ist,
wie bei dir,
dass du dann dich rückwärts lügst. Ne?
Weil die 4 steht.
Ich kann sagen, also ich lüge auch schon rückwärts.
Ja, und diese Nummer mit den 25 Jahren, das sind eigentlich 24 und paar zerquetscht, das sind, wenn man es jetzt wirklich ganz genau nimmt.
Ja. Was macht dir immer noch am Tätowieren am meisten Spaß? Nach so langer Zeit.
Tatsächlich der Prozess. Also mir macht das Spaß. Ich tätowiere gern. Deswegen bin ich auch Tätowierer geworden. Also als ich Tätowierer geworden bin, bin ich nicht Tätowierer geworden, weil ich Bock hatte, meinen Style zu machen. Oder ich wusste noch nicht einmal, dass man damit überhaupt irgendwie Geld verdienen kann. Oder so.
Zu der Zeit war es auch noch wahrlich unsicherer.
Ich wollte einfach dieses Mi-Mi-Mi-Mi-Mi-Mi-Ding in der Haut machen. Ich wollte das unbedingt machen. Ich fand das total geil.
Und machst du das Geräusch auch, wenn du tätowierst?
Ja. Naja, das macht ja die Maschine. Ich habe das ja nur versucht.
Jetzt. Das war ein Witz, Pino. Gönnen wir den nur auch mal.
Ich habe auch ein. Das war ein Konterwitz.
Ja.
Nee, ich tätowiere gerne. Ich mache das richtig, richtig gerne.
Das heißt, du arbeitest auch mit Spule, weil du das Geräusch geil findest.
Ich habe die letzten, also bis vor kurzem tatsächlich immer mit Spule gearbeitet. Ich habe ein Teil der Arbeit ersetzt jetzt durch andere Maschinen, die aber nicht minder laut sind.
Also
das ist eine Maschine, die auf einem anderen Prinzip basiert, aber die hat auch ein Geräusch. Es geht auch nicht zwingend wirklich nur ums Geräusch. Also, aber das Tätowieren an sich, der Prozess des Tätowierens, der macht mir Spaß nach wie vor. Also der erfüllt mich auch. Ich fühle mich auch gesegnet, dass ich das machen kann.
Gesundheitlich irgendwas oder ist alles tippitoppi? Also Rücken und so?
Na, ich wollte gerade sagen, also naja, das eine Ding, aber...
Was ist das eine Ding?
Naja, ich hatte... nee, heute muss, nicht, jetzt Alter. Muss, jetzt heute muss. Nicht. Nein, das... nein, also... nee,
Probleme
bedingt durch das Tätowieren eigentlich ähnlich.
Ja. Ah, ich glaube, ich... Ja. Da war mal so ein anderer Podcast, ne?
Ja.
So.
Aber ey, ich meine, im Ernst, Alter. Ey, hab
ist
mal
nicht so spannend.
Hab mal so eine Walnuss im Arsch.
Ah, now we're talking.
Das ist unfassbar.
Ja. Okay. Unfassbar scheiße.
Wenn man es nicht gewohnt ist. Also es gibt ja auch Menschen, die... ne? Aber das ist, das spielt ja keine Rolle. Ne? Jetzt gerade, oder?
Okay. Ja. Du tätowierst wie lange, Janik?
ähnlich. Ich habe immer gesagt 7 Jahre, aber ich glaube, es sind 8 oder 9. Ich weiß nicht genau. Ich glaube,
gerade mit dem Finger auf dich gezeichnet.
Ey, das passiert aber ganz oft. Frag mal wirklich alle. Und man erzählt immer, ich tätowiere so lange. Ja. Überleg mal, wie lange du wirklich tätowierst.
Also, ja.
Viele unter- oder überschätzen die Zeit.
Also ich habe auch nur jetzt wegen dem Podcast nochmal überlegt, wie lange es denn wirklich ist. Sonst würde ich einfach...
Hast du dir wohl nicht vorbereitet oder was?
Nee, immer. Ja. Auf gar keinen Fall.
So. Ist mir Pino ja auch nicht. Merkst du
ja. Ja. Ich klappt ja gut.
Was macht dir am Tätowieren am meisten? Also noch kann man ja nicht sagen, weil so eine lange Zeit ist es nicht.
Nee, das stimmt. Ja. Ich glaube, ich muss dem Pino da recht geben. Also ich finde auch den Prozess toll. Also das Zeichnen, ich zeichne halt für mein Leben gern. Und wenn das den Leuten dann auch noch gefällt, macht mich total glücklich.
Mhm. Und deine Kunden gehen da jetzt, also ich meine, es ist natürlich auch...
Meistens wenn du, glücklich
raus. Wenn du in Neo Traditional tätowierst und du dir eine Kundschaft hast und dann brichst du damit... Das ist natürlich auch schon ein kleines Risiko. So,
ne? Ja, ja, das stimmt. Also es dauert dann oft, oder was heißt oft, also ich habe das Gefühl, es dauert dann manchmal auch so ein bisschen, bis man da dann so seine Kunden wieder gefunden hat. Also man verliert dadurch auch Kunden, würde ich behaupten, wenn man dann so ein bisschen switcht mit dem, was man macht. Mhm. Aber also dafür bekommt man dann andere Kunden.
Das ja. Hattest du schon mal... Burnout, ein großes Wort, so, aber mal überhaupt keinen Bock. Und was macht man da, du Pino?
Ja.
Ja. Wie lange hat das gedauert?
Hey, ich glaube ja nicht an Burnout.
Ist ja egal, wie man es benennt. Ja,
und möglicherweise. Ja. Nein, also ich glaube schon, dass man zusammenbricht einfach, ne? Dass man dann einen scheiß Nervenzusammenbruch kriegt. Aber ich wehre mich eigentlich aus autotherapeutischen Gründen gegen die Annahme, dass da jetzt die Schlucht, in der ich leben werde.
Mhm.
Ja. Fällst rein und dann hast du Burnout. Ne?
Mhm. Und, dann richtet man sich da auch also vielleicht Moment, so ein Moment und sagt Moment, so, ich habe ne?
Also hab ja Burnout. Wenn man es Burnout nennt, dann ist es niedergebrannt. Dann sind die Brücken verbrannt.
Dann ist alles kaputt.
Dann ist es verbrannte Erde. Ja. Wer denkt sich denn so einen Scheiß aus für eine Diagnose? Ja? Ich meine, wenn du einen Nervenzusammenbruch hast, irgendwie, dann kommst du dir vor wie Elizabeth Taylor. Das ist nicht schlimm. Ja? Du hast einen Nervenzusammenbruch und dann... beginnt die Erholung. Ne?
Hattest du schon mal einen Nervenzusammenbruch?
Also in Verbindung mit der Arbeit schon, ja.
Weil du zu viel Stress gemacht hast?
Oder
zu viel gearbeitet?
Ich habe früher mega viel gearbeitet. Ich habe um 7 Uhr morgens habe ich im Shop gesessen. Ich habe die Nadeln für den Tag gelötet. Ich habe alleine tätowiert. Ich
Ja, nicht also Nadeln gelötet.
Habe ich einmal gemacht.
Oh ja, einmal.
Naja, und du hattest dann, du hast dann alle Zeichnungen angefertigt. Du hast alle Zeichnungen dann, wenn der Kunde kam, von Hand durchgestencelt. Ja. Das heißt irgendwie Zeichnung, Stenceln, 1 Stunde.
Mhm.
Na, manchmal hast du es vorbereitet und dann kam der Kunde
also,
und du musstest es aber spiegeln oder andere Größe.
Ja.
Und es gab dann auch wirklich so im Tage, da hast du dann 5 Tattoos gemacht, 6 Tattoos gemacht, 10 Tattoos gemacht. Und dann, das war irgendwann einfach für mich nicht mehr tragbar. Und dann habe ich wirklich irgendwie dann Klappe zu, Affe tot. Und dann habe ich auch gemerkt, ey, das ist total bescheuert irgendwie. Und das ist auch, so funktioniert das halt einfach nicht. Ich muss
bist dann zu deinem damaligen Chef und hast gesagt, ich kann nicht mehr so viel.
Ja, genau. Ich bin dann zu mir selbst hin damals.
Okay, das war damals schon ein eigener Laden, ja?
Ja.
Der hieß noch Electric Revolver.
Genau.
Ne? Ja, genau. Ja.
Ja, und seitdem ging das eigentlich irgendwie. Also es ist nach wie vor so, dass wenn Situationen sich zuspitzen, weil einfach Druck entsteht, ja, wenn man kann ohne Druck nicht tätowieren.
Mhm.
Und es macht auch keinen Sinn, ohne Druck zu tätowieren.
Mhm.
Ja? Also Druck zu entfernen, macht keinen Sinn. Diamanten entstehen unter Druck. Gute Dinge entstehen unter Druck. Ja? Also Druck muss sein.
Mhm.
Man muss irgendwann tatsächlich irgendwie ein gutes System entwickeln, den Druck zu verdauen. Und man darf sich nicht überdosieren. Ne? Weil egal, wie gut man tatsächlich Dinge sortieren kann, wie gut man sich selbst organisieren kann, Lasten gewinnen immer. Ne?
Ja.
Eine Last wird dich auch immer erdrücken. Und wenn nicht heute, dann morgen.
Ja.
Ja. Und ich versuche halt irgendwie, mich nicht überzudosieren und mir meine Zeit zu nehmen und den Druck zu handeln. Ne?
Ja. Ja. Wo wir beim Thema Druck sind, Janni, gibt es auch Kunden,
die in einem Motiv zu viel reininterpretieren wollen und das dann viel zu sehr überladen und du irgendwann sagen musst, so, ey, das, was du da willst, das kann ich gar nicht leisten, das kann eine Tätowierung nicht leisten. Gab es schon mal solche Fälle?
Also gab es bestimmt. Ich bin da aber auch generell so, wenn ich merke, ich traue mir das nicht zu oder ich kann das nicht so umsetzen, wie der Kunde das möchte, dann sage ich das auch, weil da hat ja keiner von uns was von, also weder ich noch der Kunde. Ich muss aber auch sagen, dass, also gerade in den letzten 2 Jahren, ich habe so tolle Kunden und da, also das klappt immer sehr gut mit Kundenwunsch und dem, wie ich das umsetzen kann.
Ja.
Da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Also
Wenn man als Tätowierer oder Tätowiererin 7, 8 Jahre arbeitet und in einer Zeit, wo ja sehr vieles verfügbar ist, frei verfügbar, es gibt auch Podcasts natürlich oder die Leute sind offener und erzählen einem Sachen, versucht man halt auch außerhalb der Motivwelt oder der Welt des Designs sich Ratschläge zu holen, wie man durch dieses Abenteuer-Tätowierer sein ein paar Jahrzehnte gut durchkommt.
Absolut. Also ich habe ja viele Freunde im Tätowier-Business und da tauscht man sich ganz viel aus. Da redet man ganz viel drüber, so wie gehst du mit der Situation um, wie würdest du das handeln?
Ja.
Also ich bin jemand, ich muss mich immer total viel austauschen. Ich kann sowas ganz schlecht mit mir selber alleine ausmachen. Ich brauche da immer irgendwie Feedback und deshalb absolut.
Bist du auch schon mal ganz bewusst zu einem alteingesessenen Tätowierer gegangen? Hast du den so um Rat gefragt? So klischeehaft, wie das klingen mag?
Ich habe ja sehr in einem sehr traditionellen Laden gelernt.
Wo denn?
Bei Elektrische Tätowierung.
Ah.
Dieter und bei der Anke.
Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Ja.
Gruß an Dieter,
Und bei Mathis, also das war so ein...
Durch die Schule bist du durch?
Ja. da habe ich das tatsächlich damals mehr so mitgekriegt, man fragt nicht so richtig. Man also guckt. Ich hätte mich das nie getraut.
Man lernt mit den Augen.
Genau, also das ist, wenn einem dann mal sowas, das war so der klassische Moment, man steht da und guckt zu und dann sagt der Dieter was oder die Anke und man weiß, oh, das war wichtig.
Ja.
Das muss ich mir merken.
Ich glaube, Dieter spricht ja eh nicht so viel, aber wenn, dann...
Genau, ja, und so. Dann sind so random so Sachen gedroppt worden und man weiß, oh, das war an mich, aufpassen.
Ja.
Und also das würde ich bis heute nicht. Da einfach hingehen bei so Menschen und dann einfach irgendwas fragen, das ist für mich immer noch so, das macht man nicht.
Bei wie vielen Läden hast du dich beworben, bevor du zu Elektrische Tätowierung
gegangen bist? Bei gar keinem. Das war der einzige. Der Dieter hatte gar keinen Bock. Ich bin dann auch nochmal gegangen. Und bin dann
wie meinst du?
Ich habe gefragt, ob man da sowas wie ein Praktikum machen kann oder so. Ne? Und er hat natürlich gesagt, nein, gar keinen Bock. Und,
das heißt, die war auch gar nicht gewahr in dem Moment, was für einen Status Dieter im deutschen Tätowieren hat und wie der so drauf ist oder
also
so.
Also für mich war das sowieso so ein...
Was ist der nächste Tattoo-Laden um die Ecke oder was? Und dann bist du,
nee, ich hatte mich da tätowieren lassen. Ich hatte halt auch nur so ganz kleine Sachen.
Ja.
Aber das war für mich so ein Ding, also so Tätowiererin werden, das geht gar nicht. Also es gibt auch gar keine weiblichen Tätowiererinnen, so
habe
ich
ja
damals
gedacht. Ah, okay.
So, und dann war ich dabei einfach so ein bisschen hartnäckig und habe jeden Tag gefragt, ob ich nochmal kommen darf.
Ah, krass, okay.
Und das fand er irgendwie lustig. Und hat mich dann aber auch
erstmal. Kommt ja eh, dann so ist auch.
Hat mich dann erstmal zu Mathis geschickt. Da war ich dann und dann.
Der Mathis hat aber woanders gearbeitet.
Genau, der hatte so ein kleines privates Studio.
Bobstraße.
Genau, und wir waren dann immer Freitag, Samstag zusammen bei Elektrische und dann irgendwann bin ich da so ganz rüber geswitcht und genau.
Ja. Elektrische Tätowierung, da klingelt wahrscheinlich bei dir auch was. Der Dieter war ja so eine der ersten großen Nummern in Deutschland. Hast du da mal Kontakt gehabt? Ich fand vor allem stark, also dich hatte ich auch auf dem Schirm, aber ich war in so einer totalen Blase, weil ich komme ja aus NRW, aus dem Ruhrpott. Hm. Und speziell so Mitte, Ende der 90er, da gab es so viele, die ganzen geilen Läden, bis auf Landshut. Ne?
Landau.
Landau, sorry, Bernd. Ne? Genau. Es war halt einfach ganz viel im Ruhrpott. Hast du das damals auch so wahrgenommen, dass da ganz viele tolle Läden waren? Der Andreas hat aufgemacht, der Ilja,
also, Tom und Matt. Es klingt immer so bescheuert, früher gab es und so. Aber es ist ja tatsächlich so, dass sich vieles ja verändert hat in den letzten Jahren.
Ja.
Und es ist tatsächlich so, dass man früher auch eine andere Wahrnehmung von der Tätowierszene hatte.
Mhm.
Ne, also noch vor MySpace, da war das halt so.
Vor Internet.
Da hattest du ja einen ganz anderen Überblick über die Anzahl der Tätowierer und auch über das, was sie machen. Mhm. Der einzige Weg war tatsächlich irgendwie eine Tätowierzeitschrift zu kaufen oder alle Tätowierzeitschriften zu kaufen, was ich halt früher gemacht habe. Und dann auch wirklich zu gucken, was genau liegt bei denen auf dem Tisch. So bin ich zum Beispiel
mit einer Lupe gekommen,
dass man die Sprühflasche einpackt.
Ja.
Geil.
Ja? Ja. Weil man mir das nicht gezeigt hatte. Ich habe dann immer so Plastiktüten auf den Sprühflaschen gesehen und dachte, ey, geil, weil ich hatte eine weiße, dann wird sie nicht dreckig.
Ja, ja. Ne?
Ich habe nur die, weiß, nur die Tüte nie gewechselt. Ja. Ja, aber du hattest halt eine andere Wahrnehmung von der Tätowierszene. Und dann bist du zum Beispiel auf eine Convention gefahren und dann bist du vielleicht sogar auf eine richtig, richtig, richtig tolle Convention gefahren und dann hast du dich angestellt mit 45 anderen Leuten, die auch das Portfolio
gucken wollten,
von X sich anschauen wollten. Ey, Alter, und dann hast du angestanden.
Krass, ja.
Und damals hattest du aber kein Handy dabei, mit dem du dann hättest irgendwie Fotos machen können oder so. Du wusstest nur, okay, bald bin ich dran.
Und du hättest dich wahrscheinlich noch nicht mal getraut.
Dann musste ich versuchen, so viel zu speichern, wie ich kann. Ja?
Ja.
Und dann bist du dran. Und der hinter dir will aber auch. Und dann guckst du durch dieses Buch und denkst, oh Gott, oh, mega geil. Okay, tschüss.
Ja.
Ja, und du konntest es nicht nochmal recherchieren oder so. Du hattest eine ganz andere Wahrnehmung. Es gab coole Leute, es gab Namen, die du gehört hattest, aber du konntest sie nicht in Verbindung bringen mit irgendwelchen Bildern. Und es gab halt, wie gesagt, nur die Printmedien oder halt das persönliche Vorbeigehen. Ne? Also heute hat man einen unfassbaren Rundumblick.
Ja.
Ne? Der wieder zeigt, dass Information, wenn sie dann inflationär ist, Konfusion verursacht.
Overwhelmed.
Und
Was war die beschissenste Convention, auf der du je warst und warum?
Boah.
Ich kann nicht den Namen nennen, wenn es die noch gibt, aber vielleicht.
Weiß ich nicht.
Aachen, ne?
Nee, Aachen ging.
Schlechter Witz.
War echt. Nee, keine Ahnung. Ich war auf sehr, sehr schlechten Conventions, aber ich war ja auch ein sehr, sehr, sehr schlechter Tätowierer. Also ich
passte dann ganz gut.
Ich habe nur an dem Ort gearbeitet, den ich auch verdient hatte. Also ich war Teil des Problems, von daher, was soll ich da sagen? Ne?
Ja.
Also ich habe echt auf richtigen Scheiß-Conventions gearbeitet. Ja. Aber ich war ja auch total happy und es war halt einfach die Zeit, die es war und am Ort, der es war und gut.
Ja.
Ja.
Ich komme tatsächlich zu meinen letzten beiden Fragen, die traditionsgemäß, der Pino weiß wirklich nicht, ne?
Was weiß ich denn nicht?
Die letzten beiden Fragen, die ich traditionsgemäß immer, die Janni weiß die natürlich, ne? Magst du den Pino die letzten beiden Fragen fragen?
Was kann der,
weißt
der
du wirklich?
Mensch, der Pino?
Die, ganz kurz, Fußnote, Pino Cafaro hat nicht einmal einen meiner Podcasts gehört.
Ja, das stimmt.
Wird sich auch nicht ändern, ne? Nach dem Debakel heute hier.
Ich wollte das aber immer.
Ja, jetzt bin ich gespannt,
Gordon. Er weiß das auch.
Ja.
Wir haben mal telefoniert und ich habe gesagt, ja, ich will das, ja.
Ah.
Aber die Zeit, das ist ja immer, das ging ja so schnell und plötzlich war jetzt hier Aachen.
Ich kenne das.
Aber ich mache das dann nach. Also
ja,
heute geht also ja, aber danach mache ich das. Aber ich kenne deine letzten zwei Fragen nicht.
Ja, meine letzten beiden Fragen sind zuerst an dich: Was kann der Mensch Pino Cafaro gut und was kann er nicht so gut?
Oh Gott.
Magst du überlegen, Janni zuerst?
Also ja, Janni
zuerst. Weil Janni ist ja vorbereitet.
Nee, ich dachte, er überlegt noch.
Ja, ich kann gut. Nein, du wusstest doch, was die letzte Frage
ist. Ja, aber ich habe mich ja nicht vorbereitet, Plöger, mit Absicht nicht.
Okay, dann muss...
Ich kann gut kochen.
Ja.
Ey, und was ich nicht kann, Alter, das würde den Rahmen sprengen. Also jetzt mal ganz im Ernst.
Mhm. Janni?
Kannst
du gut kochen?
Nein.
Mhm.
Aber ich esse gerne. Kann ich auch gut.
Hat da wieder was. Der Pino macht dir den Rücken und Essen.
Ja,
wie geil
super.
Ist das denn?
So klingt doch... nach einem gelungenen Abend.
Gut, dann will ich die andere Frage auch gar nicht beantwortet haben. Vielen Dank, Janni Rose und Pino Cafaro.
Dankeschön.
Thank you.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.